Aber bis dahin sag ich erstmal hallo, hier ist der Daniel und ich möchte mit euch über Horrorfilme sprechen. Aber ich bin nicht alleine hier, ich habe jemanden mitgebracht und zwar den Jan. Hallo Jan.
Hallo Daniel, hallo liebe Hörer.
Magst du uns kurz erzählen, den Hörerinnen und Hörern des Spätfilms, wer du bist, Jan, und was du so in diesem Internet machst und woher man dich da kennen könnte?
Genau, falls man mich kennt, dann wahrscheinlich aus dem Archivtöne-Podcast. Das ist auch ein Filmpodcast, den ich mit meinem lieben Kumpel Kamil zusammen mache und der sich dadurch auszeichnet, dass wir jedes Mal eine besondere Challenge haben, die wir spontan ziehen. Also wir haben so einen großen Loshut und dann kommen da Sachen raus wie ein Film, der im Weltraum spielt, ein Film mit einem vollbärtigen Protagonisten und so weiter. Und da müssen wir spontan zwei Filme nennen, die wir dann in der jeweils nächsten Folge besprechen.
Macht ihr es echt immer spontan, die Filme? Habt ihr nicht euch vorher zurechtgelegt und wenn jetzt das gezogen kommt, dann ist es der Film? Oder hast du einfach irgendwie so einen unerschöpflichen Vorrat an Filmen im Hinterkopf, wo du dann zu jedem Thema was hast?
Letzteres natürlich, aber es ist immer spontan. Das merkt man eigentlich erst immer ein paar Tage später, wenn man denkt, Mist, es wäre mir doch noch ein anderer eingefallen. Aber das macht auch gewissermaßen den Reiz aus. Ich habe mir auch sagen lassen, dass es Leute gibt, die direkt die Folge anmachen und direkt zur Auslosung springen, weil sie das auch am spannendsten finden. Ich weiß nicht, ob das für oder gegen uns spricht.
Nee, ich mag den Teil sehr gerne, aber ich finde es dann ja auch immer wieder sehr, sehr schön zu sehen, was ihr daraus macht. Das gehört schon dazu. Und da habe ich auch eine Frage, die mich schon seit Ewigkeiten umtreibt. Was macht ihr, wenn der Topf leer ist?
Nicht, dass es ein realistisches Szenario wäre. Noch haben wir irgendwie 80 Sachen drin und es werden auch fleißig neue Vorschläge eingereicht und wenn es wirklich mal leer sein sollte, dann vertrauen wir natürlich auf unsere Hörerschaft, die uns dann befeuert mit neuen Vorschlägen.
Ja, nice, gut. Dann brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Aber sag mal nicht, dass das kein realistisches Szenario ist. Ich glaube, Paula und ich haben auch nie damit gerechnet, dass wir mal irgendwie bei über 130 Folgen landen. Aber das, wenn du einfach nicht aufhörst, dann kommst du auch irgendwann dahin.
Ihr habt aber auch schnellere Schlagzahlen, so, weißt du, mehrere Folgen im Oktober finde ich schon sehr utopisch.
Ja, aber damit haben wir auch dann erst nach ein paar Jahren angefangen. Wer weiß, was sich da bei euch noch entwickelt, nicht?
Wer weiß.
Wir hatten uns hier verabredet, um über einen bestimmten Film zu sprechen. Welcher war das denn?
Das ist In the Mouth of Madness von John Carpenter und 1994 und ich freue mich total, dass ich hier da sein darf, um ihn vorzustellen, weil es einer meiner Lieblingshorrorfilme ist.
Das ist sehr, sehr schön. Da brauche ich dann quasi meine Anschlussfrage gar nicht zu stellen, wie er dir denn gefallen hat. Dann frage ich mal anders, was hast du für eine Geschichte so mit dem Film?
Die Geschichte ist nicht so groß. Ich habe ihn relativ spät erst gefunden, aber irgendwie gemerkt, das ist was, da fühle ich mich irgendwie zu Hause. So. Das ist, hätte mich vorher jemand gefragt, wie sieht der perfekte Film aus, den es noch nicht gibt, dann hätte ich den hier beschrieben. Es kommen Themen vor, die berühren mich irgendwie persönlich und wenn ich versuche, irgendwie Fiktion zu erschaffen, dann lande ich in derselben Themenbereichen, weißt du? Mhm. Und noch dazu bin ich halt schon Carpenter-Fan und mag die Art, wie er es inszeniert und deshalb ist es vielleicht nicht mein absoluter Lieblingsfilm auf der Welt, aber er trifft schon einen starken Nerv bei mir.
Nice. Ja, ich habe so gefragt, weil ich habe tatsächlich, also ich mag ihn auch sehr gern und ich habe tatsächlich so eine sehr absurde Geschichte damit, dass das so ein Film, ich bin ja, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, am einiges älter als du. Das heißt, dass ich in den 90ern, als der rauskam, halt ein Teenager war und den im Kino zwar nicht, aber ich glaube auf Video dann ziemlich schnell gesehen habe und das so ein Film war, der mich in meinem Horrorrezeption, in meinem, welche Art von Horror macht Eindruck auf mich, in dieser Prägung sehr, sehr große Wirkung auf mich hatte.
Ist auch die perfekte Zeit. Also ich wünschte, ich hätte den mit 14 gesehen oder so.
Ja, genau, sowas. Und aber dann relativ schnell irgendwie danach, also so, ich hatte den entweder oder ich habe den ausgeliehen von irgendeinem Freund auf Video, so dass ich den eine Zeit lang echt oft geguckt habe, aber dann relativ schnell auch wieder aus dem Gedächtnis verloren hatte. Und ich hatte den komplett vergessen. Ich hatte diese Existenz des Films komplett verdrängt. Und wenn du mir Listen von John Carpenter Filmen vorgehalten hast und ich habe diesen Namen gelesen, hat es mir auch gar nichts gesagt. Und dann vor ein paar Jahren hat der schöne Podcast Speckschau, den es leider auch nicht mehr gibt, der so Kurzrezensionen zu Filmen gemacht hat, diesen Film vorgestellt. Und als ich den Plot da zusammengefasst bekam, fiel es mir halt wie Schuppen von den Augen, dass ich diesen Film kenne und unglaublich geliebt habe. Und dadurch hatte ich dann quasi so ein zweites Entdecken davon und habe mich jetzt vor allem in diesem Horror-Oktober total drauf gefreut, dass er gewählt wurde von den Hörerinnen und Hörern und dass ich die Chance hatte, ihn dann nochmal zu gucken. Das hat mich total begeistert.
Cool. Zerstört es jetzt die vorgesehene Struktur der Folge, wenn ich frage, was sich in deiner Wahrnehmung verändert hat und ob du ihn jetzt besser oder schlechter findest?
Also eine vorgegebene Struktur ist ja dafür da, zerstört zu werden, nicht besonders von den Mächten des Wahnsinns. Ich hatte tatsächlich relativ wenige Eindrücke noch, die so unmittelbar bei mir übrig geblieben war. Also ich weiß, es ist mehr so ein, ich erinnere mich daran, wie wichtig der Film für mich war, als dass ich wirklich mich noch dran erinnern kann, wie er damals auf mich gewirkt hat. Ich weiß, dass ich den alten Radfahrer, dieses Bild am Anfang irgendwie super gruselig finde und diese Tunnelbrücke ist auch aus irgendeinem Grund absurd lang in meinem Gedächtnis geblieben. Aber allgemein, es sind der Film bietet ja immer wieder so ein Sammelsurium an Albtraumbildern. Er nimmt ja immer wieder verschiedene Aspekte heraus, die in anderen Filmen einen kompletten Horrorfilm ausfüllen würden. Sei es nun der Axtmörder da am Anfang, der Agent von dem verschollenen Autor, oder sei es die Kinder, die da immer rumrennen und den Hund jagen, oder sei es eben diese pulsierende Tür. Das sind so einzelne Bilder, die alle für sich irgendwie so ein ganz starkes, albtraumhaftes Bild ist. Und das hat, glaube ich, damals so einen massiven Eindruck auf mich gemacht. Und heute natürlich mit so einem viel größeren filmischen Background, wo ich viel mehr gesehen habe, schon war es, konnte ich das immer noch zu schätzen, aber wusste ich das immer noch zu schätzen, aber es hat nicht so irgendwie so einen verstörenden Touch auf mich gehabt, wie es das definitiv irgendwie vor 20 Jahren damals hatte. Oh. So viel dazu. Ja. Ich denke, ich mach mal hier die Eckdaten. Du hast schon gesagt, John Carpenter aus dem Jahr 1994. John Carpenter hat eine ellenlange Filmografie, von wo man auch gar nicht sagen kann, was denn jetzt da die Höhepunkte sind. Wir hatten hier im Spätfilm schon mal Darkstar erwähnt, sein Debüt, weil er das zusammen mit Dan O'Bannon geschrieben hat. Und Dan O'Bannon hat ja auch Alien geschrieben, dem wir uns hier schon mal ausführlich gewidmet haben.
Das ist auch geil. Habt ihr bestimmt drüber gesprochen, dieses eine Segment mit dem Wasserball-Alien, das, also
da. Ja. Das ist geil. Das ist auf alle. Das ist auch ein Film, den wir uns auch noch mal so im Hinterkopf behalten haben. Den wollen wir uns auch noch mal reinstellen. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen, bis auf so ein paar Szenen, wie da der Ball rumhüpft. Und es ist, glaube ich, ein ganz besonderes Schmankerl. Halloween war sein großer Durchbruch, hat irgendwie, ich habe die Zahlen nicht mehr parat, aber war spottbillig und hat unglaublich viel Geld ihm eingespielt und ihn über Nacht zum Star gemacht. 1980 hing er The Fog hinten dran, 1981 so der erste wichtige Genrewechsel, sag ich mal, mit Escape from New York geht er mehr in Action-Thriller rein. 82 The Thing, der von vielen wahrscheinlich so als sein bestes Werk eingestuft wird. 83 haben wir die Stephen King-Adaption Christine, 86 eine Actionkomödie mal mit Big Trouble in Little China, 87 Prince of Darkness, der zusammen mit The Thing und In the Mouth of Madness die Apokalypse-Trilogie.
Die apokalyptische Trilogie, so lose, ja.
Genau. Prince of Darkness habe ich noch nicht gesehen. Kennst du den?
Lohnt sich auch. Also ich finde alle drei wirklich fantastisch. Das Ding ist bestimmt der bekannteste und die anderen beiden stehen eher in seinem Schatten. Wie ich finde, völlig zu Unrecht. Ähnliche Themen auch. Weltuntergang, Leute werden wahnsinnig, alles ist gruselig auf der Welt. Lohnt sich alle drei.
Ja, ich muss schon sagen, ich glaube so rein filmisch finde ich The Thing, das Ding nochmal irgendwie eine Nummer stärker. Den haben ich vor anderthalb Jahren oder so mal mit dem Dennis und dem Arne im Enough Talk besprochen und das ist schon ein Brett von einem Film, das ist schon wirklich, wirklich gut.
Wir haben bei den Archivtönen auch eine Folge, in der wir eigentlich, glaube ich, das 50er quasi Original besprochen haben und dann auch so ein bisschen Ausblick auf weiteren Ding-Content geliefert haben.
Ah, sehr schön. Werd ich verlinken auf jeden Fall.
Danke.
They Live ist so ein Film, der jetzt auch dieses Jahr und vor allen Dingen auch letztes Jahr mit der Trump-Wahl wieder irgendwie ziemlich in den Fokus gerückt ist, hatte ich das Gefühl, weil es ja so um Weltverschwörung, Politik und was spielt sich hinter den Kulissen ab, sich handelt, also so eine Mischung, also Sci-Fi-Horror könnte man ihn nennen. Und dann in den 90ern wird es dann immer dünner. Da haben wir, wie gesagt, 94 die Mächte des Wahnsinns, aber es kommen noch so ein paar andere Filme, die habe ich jetzt nicht alle aufgezählt, nur eine Auswahl hier. Ich habe 98 John Carpenters Vampires noch gesehen. Ich habe den auch ganz gut in Erinnerung, aber ich müsste ihn, glaube ich, nochmal sehen, um das zu beurteilen. Genauso wie 2001 Ghost of Mars. Und dann kommt so eine richtig riesige Lücke. Er hat sich, glaube ich, hauptsächlich aufs Musik machen und produzieren dann in den kommenden Jahren konzentriert. Und 2010 hat er nochmal sich auf den Regiestuhl gesetzt und The Ward gemacht, der aber einen relativ schlechten Ruf hat. Ich habe ihn nicht gesehen. Kennst du den?
Ist auch der einzige mir Unbekannte und generell das Gefühl, was du beschreibst, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass John Carpenter eher nach hinten ein bisschen runtergeht und schwächer wird. Ist der zweite Vampire, Los Muertos, eigentlich auch von ihm? Fantastisch mit Bon Jovi und sein Sidekick ist so ein, ich glaube, Mönch mit einer Armbrust oder so.
Kann ich nicht sagen.
Aber. Kann aber auch sein, dass es...
aber es hört sich nach einem verdammt geilen Film an. Ich möchte den sehen.
Ich habe nur noch lose Erinnerungen, aber das Bild kam mir gerade in den Kopf, als du über Vampire, als du Vampires empfohlen hast.
Ich kann ihn echt nicht empfehlen, die Erinnerung ist zu
bei knapp. Bei mir auch zu scharf.
Ja. Hier zurück zu In the Mouth of Madness. Produziert wurde er von Carpenters Stammproduzentin Sandy King. Geschrieben Michael DeLuca, der mir so gar nichts sagte und der auch irgendwie so eine 0815 Hollywood-Filmografie hatte, also irgendwie.
Der ist krasser Produzent eigentlich und sonst nur geschrieben irgendwie Judge Dredd oder so, eher unauffällig.
Ja. Die Kamera hatte Gary B. Kibbe oder wie man ihn ausspricht, inne. Und geschnitten wurde das Ganze von Edward A. Waschilka, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Für einen Carpenter-Film hatte der ein relativ hohes Budget von 8 Millionen Dollar. Es sollte ihm auch das Genick brechen, denn er hat nur 8,9 Millionen eingespielt, was vor allen Dingen darauf zurückzuführen war, dass er in der zeitgenössischen Rezension oder Review-Landschaft, sage ich mal, in der Filmkritik der zeitgenössischen ziemlich zerrissen wurde oder ja eher maue Kritiken erhalten hat. Und bei diesen 8 Millionen, da muss man ja immer noch irgendwie so Marketing-Budget draufrechnen. Also da hat das Studio definitiv ein Verlustgeschäft gemacht hier. Ja, die Besetzung. Da haben wir Sam Neill in der Hauptrolle als John Trent. Wie stehst du zu Sam Neill?
Nachdem er mir jahrelang nur als der Typ aus Jurassic Park bekannt war, habe ich jetzt dieses Jahr oder in den letzten zwei Jahren vielleicht eine eher zufällige Serie von Sam Neill-Filmen hingelegt und respektiere ihn inzwischen sehr und freue mich richtig, wenn ich sein Gesicht irgendwo sehe. Ich glaube, laut Letterboxd mein meistgesehener Schauspieler dieses Jahr.
Oha, das ist interessant.
Ich weiß auch nicht, ja, wie kommst du auf Sam Neill oder was ist deine Meinung?
Nee, wir haben auch eine Spätfilm-Folge zu Jurassic Park mit meinem ältesten Freund hier aufgenommen und da haben wir sehr, sehr gelästert über Sam Neill, ihn als Indiana Jones verarme, dass er ja da schon gecastet, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, aber ich glaube sogar Harrison Ford wurde die Rolle angetragen und er hat abgelehnt und dann hat halt der Sam Neill den quasi Indiana Jones mehr oder weniger gespielt, halt Paläontologe, kein Archäologe, aber ja gut.
Mein großes Kindheitsvorbild, wirklich.
Ja, na, das der Kinderhasser, dein Kindheitsvorbild, okay, kann man machen.
Wenn ich groß bin, möchte ich auch mal Kinder hassen.
Ja, und das hat, glaube ich, aber auch mich stark geprägt, weil ich finde, Sam Neill immer so ein bisschen unsympathisch, bis auf jetzt diesen Film von vor 2 Jahren, Hunt for the Wilder People, da finde ich ihn großartig und
auch geil, ja.
Also spielt er ja auch wieder irgendwie den schrulligen, krummligen Typen, aber ich fand ihn sehr, sehr, sehr schön da. Aber sonst halt hat so einen unsympathischen, was ist die, schlecht gelaunten Touch hat er immer. Fand ich hier aber cool. Vor allen Dingen, weil es mich an Martin Sheen aus Body Snatchers, die Körperfresser kommen, erinnern, weil die genau der gleiche Typ von Charakter sind. So, Sam Neill ist ja so total der Bürokrat. Er ist ja, wird für, im Auftrag einer Versicherung da losgeschickt, um den Autor zu suchen, Sutter Kane, und ist halt, ja, total steife, spröde Figur, und genau die gleiche Rolle hat quasi Martin Sheen in, wie heißt denn der? Der heißt nicht Body Snatchers, der heißt,
sag du es mir, ich bin ratlos.
Die Körperfresser kommen heißt auf Deutsch, Attack of the Body Snatchers, ja. Invasion of the Body Snatchers, genau, so ist der Original. Invasion of the Body Snatchers, so ist der volle Titel. Ja, genau, und der ist da so ein Umweltbehörden-Heini und hat halt seinerseits irgendwie mit diesem biologischen Horror überhaupt, kann da gar nicht irgendwie reinfallen, sondern ist da immer ganz steif und abgebrüht, und daher haben mich so die Charaktere sehr, sehr aneinander erinnert, und daher fand ich so, ja, ich bin immer noch nicht so ganz warm mit Sam Neill, aber er hat sehr gut auf die Rolle gepasst.
Ich überlege jetzt die ganze Zeit fieberhaft noch meine geheime Sam Neill-Empfehlung rauszuhauen, weil ich ihn ja zuletzt so oft gesehen habe. Es gibt noch diesen allgemein sehr abgefeierten Possession, auf den ich noch kommen wollte, weil der die einfach dieselbe Story hat wie dieser hier. Sam Neill wird wahnsinnig. Der Film hat ein, und natürlich Yes von Sally Potter. Das ist meine neue Lieblingsregisseur. Das ist ein Film, der komplett im jambischen Pentameter
gesprochen
ist. Da spielt Sam Neill auch
hervorragend. Oh, das hört sich gut an. Das interessiert mich. Also, weil Possession, muss leider sagen, gehöre ich irgendwie zu den 5 Leuten, die den Hype nicht nachvollziehen können.
Da ich fand den auch super langweilig.
Ah, das ist schön. Also der wird ja irgendwie von jedem, oder von, ich sag mal, so in meiner Filterblase wird er sehr, sehr abgefeiert, und ich habe mich da sehr weit aus dem Fenster gelegt und mich tierisch aufgeregt, was das für ein komischer Film ist. Ja, Julie Carmen spielt bei unserem Film, der überhaupt nicht komisch ist, die weibliche Hauptrolle, Linda Stiles. Es ist so eine Schauspielerin, irgendwie, ich kenne ihr Gesicht, aber sie sagt mir eigentlich gar nichts. Sagt sie dir was?
Exakt das, ja. Also ich denke immer, ich habe sie schon mal irgendwo gesehen.
Ja, ich habe auch mal so durch ihre Filmografie geklickt, so sie hat irgendwie mal bei Emergency Room und 13 kleine Rollen in 15 Filmen und ihren Cousinen mitgespielt, so, aber das ist, glaube ich, echt nichts, was großartig in Erinnerung geblieben ist.
Genau, das mache ich auch gerade und erkenne nichts wieder. Ja. Aber sympathisch ist sie.
Ja, in Erinnerung bleibt auf jeden Fall Jürgen Prochnow hier als der Autor Sutter Kane O'Bulle. Das ist nämlich auch sowas, was ich noch so aus meiner Jugenderinnerung hatte, dass ich den unglaublich beeindruckend in Erinnerung hatte, aber er hat irgendwie 2 Szenen, glaube ich, in dem ganzen Film. Lass es 3 sein. Er hat sehr, sehr wenig Screentime, aber ich muss sagen, die nutzt er sehr effizient.
Jürgen Prochnow könnte die Zeit auch effektiv nutzen, indem er nur da steht. Und viel mehr passiert ja auch nicht.
Er hat schon eine Leinwandpräsenz. Die würde man ja auch Charlton Heston nachsagen, der hier den Verleger Jackson Harklow spielt, der Sam Neill alias John Trent auf überhaupt erst auf die Fährte von Sutter Kane schickt. Aber fand ich persönlich jetzt eher ein bisschen blass, aber ich bin auch tatsächlich nicht der größte Charlton Heston-Fan. Ich habe eher so ein bisschen Probleme immer mit dem Mann. Kleine Absurdität am Rande ist, dass Hayden Christensen alias Anakin Skywalker den Paperboy ganz am Ende spielt, also ein blutjunger Hayden Christensen in nur einer Szene ganz kurz erwähnt. Und ich möchte nicht unerwähnt lassen, ist noch Frances Bay als Mrs. Pickman, die da diese Pension besitzt und ihren Mann foltert und sich in ein Monster verwandelt.
Spoiler.
Entschuldige. Scheiße. Eigentlich wollte ich das hier spoilerfrei halten, aber das war jetzt ein kleiner Spoiler. Wir kommen gleich gehen wir nochmal richtig ins Detail in die Besprechung. Und wenn wir spoilern, dann machen wir vorher eine Ankündigung. Aber Frances Bay wollte ich vor allen Dingen, ist deswegen erwähnenswert, weil sie ja mit David Lynch sehr, sehr viel zusammengearbeitet hat. Also in einer ganzen Reihe David Lynch-Filme hat sie Rollen gespielt und in Twin Peaks war sie auch mit am Start.
Braucht man doch auch, oder? Man hat so langsam eigentlich das Gefühl, das ist so ein bisschen Lynch-Cast.
Ja, es gibt, also ich kann mir sogar vorstellen, dass das auch absichtlich ist, weil es sind ja auch neben, also es ist nicht die einzige Horror-Referenz, sondern da gibt es ja so einige, ja, die da bestimmt, also deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass hier Carpenter, und ich traue es ihm auch zu, von seinem Kaliber von Regisseur, dass er da den Cast nicht unbeabsichtigt so ausgewählt hat. Ja, was haben wir für ein Horror? Was haben wir für ein Genre? Wir haben definitiv Horror und dann, ja, würdest du noch mehr dazu packen? Zum Beispiel sowas wie Medienkritik oder vielleicht sogar Mediensatire, würdest du sagen, dass der Film, sofern man das Genre nennen kann, das ausdrückt?
Vielleicht, also erstmal Horror, würde ich sagen, am ehesten 100%, weil so kann man ihn auch gucken und Filme, die ihm am meisten ähneln, sind auch sowas wie zum Beispiel die anderen beiden aus der apokalyptischen Trilogie. Ne? Mhm. Und so ein, ja, so ein Medienkritik-Element ist drin, aber sehe ich nicht so im Vordergrund.
Mhm. Okay. Dann ist es jetzt deine Rolle als Gast des Spätfilms, für uns mal die Handlung in 5 Sätzen zusammenzufassen.
Ich hatte es befürchtet. Also du hast ja schon ein bisschen was vorweggenommen. Die Prämisse ist, Stephen King ist spurlos verschwunden. Oder zumindest ein Horrorautor, der an ihn angelehnt ist, Sutter Kane.
Aber es wird doch gesagt, dass er viel besser verkauft als Stephen King. Er hat zwar die gleichen Initialien und seine Geschichten spielen immer in einer kleinen Stadt in Neuengland, aber sonst, also es ist reiner Zufall.
Richtig. Und dann haben wir Sam Neill als so Versicherungsdetektiv, der damit beauftragt wird, zusammen mit der Verlegerin von Sutter Kane nach diesem zu suchen und sein unfertiges aktuelles Manuskript zurückzubringen. Und auf dieser Suche wird sehr schnell klar, dass das geschriebene Wort von Sutter Kane mehr ist als nur das geschriebene Wort, nämlich dass es entweder wahr zu werden scheint oder sich die handelnden Figuren in seinen Büchern wiederzufinden scheinen. Also sie kommen dann auch nach Hobbs End, was so ein dieser kleine Küstenort ist, der eben genauso ist, wie er in dem Buch vorkommt. Und die Dings und seine Lektorin erkennt es eben auch alles aus dem aktuellen Manuskript wieder. Und und dann geht's hoch her.
Das ist doch schön, da können wir doch einsetzen. Ja, wie gesagt, auch wenn ich schon ein bisschen gespoilert habe, wir wollen es weitgehend spoilerfrei halten, damit ihr euch den Film möglichst noch ansehen könnt. Steigen wir doch mal ins filmische Erzählen ein, gleich mit der ersten Szene, da würde ich gerne ein bisschen drüber sprechen, wenn John Trent in die Psychiatrie eingeliefert wird, weil das ist so, finde ich ganz spannend, weil einerseits, als der Film anfing und ich da mit meinem kleinen Notizblock saß, dachte ich mir so gleich so, der Psychiatrie-Horror-Trope ist ja jetzt auch schon ganz schön durchgelutscht und hier seit Dr. Caligari nichts Besonderes mehr. Können wir da nicht mal langsam was Neues machen, zumal ich den auch persönlich immer noch irgendwie immer ein bisschen ablehnend finde, gegenüberstehe, weil ich finde halt, dass Psychotherapie etwas sehr, sehr Wichtiges ist und sehr Sinnvolles und mich stört es dann halt immer ein bisschen, wenn das im zeitgenössischen Kino oder in der Kinogeschichte insgesamt immer so als negativ dargestellt wird, aber haut mir Carpenter gleich eine rein, indem er da so eine ganz schöne Wendung reinbringt, dahingehend, dass eben die Psychiatrie gar nicht der eigentliche Horror ist, sondern quasi schon als Schutzraum vor der verrückten Welt da draußen fungiert für unseren Protagonisten, der dann, was ist das eigentlich für ein Typ, auf den er da trifft, dem er dann seine Geschichte erzählt? Ist das ein Polizist, oder?
Ich bin auch überfragt. Ich weiß es nicht.
Es ist auch eigentlich nicht relevant irgendwie für den Film. Es kommt halt irgendjemand von außen, der sich für John Trent interessiert, weil er die Symptome zeigt, mehr wird nicht gesagt, und dann halt in seine Gummizelle geht und sich mit ihm unterhält und John Trent dann anfängt, ihm die Geschichte zu erzählen, warum er denn verrückt geworden ist. Und ja, das fand ich einfach so eine ganz nette Variation dieses klassischen Psychiatrie-Tropes im Horrorfilm, dass die Psychiatrie gar nicht das Schlimme ist, sondern die Welt außerhalb der Irrenhäuser. Und das ist auch so ein zentrales Thema, was sich durch den ganzen Film zieht, nicht wahr? Doch, das Thema, eines der ganz, ganz großen Themen, die sich hier durch den ganzen Film ziehen, ist eben die Frage, was ist normal und was ist verrückt?
Ah, richtig.
Und finde ich eines eigentlich der spannendsten, die der Film behandelt.
Ja, es gehört so dazu, auch zu dieser Art von Horror, dass du eben alleine in einer Psychiatrie bist, weil dir keiner glaubt. Und in Wirklichkeit hast du als Einzige die Wahrheit gesehen, weißt du? Und wie du schon meinst, gerade diese Frage, wenn alle anderen verrückt sind, dann kommen die, die jetzt als gesund gelten, in die Anstalt, ist auch, ist ein cooler Gedanke, der hier genauso vorkommt.
Du sagst es jetzt schon, diese Art von Horror, was ist es denn für eine Art von Horror?
Also nicht nur, weil die Anspielungen sehr stark sind direkt, sondern auch einfach, weil es sich so anfühlt, würde ich sagen, wir haben es hier mit so einem kosmischen Horror, so einem Lovecraft-Horror zu tun. Das erkennen wir an der Ähnlichkeit zu den ganzen Geschichten von H.P. Lovecraft inhaltlich. Also es geht immer um Tentakel und Kultisten und das Aufwecken von alten Wesen, ne?
Ich bin tatsächlich ziemlich unbedarft, was H.P. Lovecraft angeht. Ich habe auch erst irgendwie jenseits meines 30. Lebenstages, ich weiß nicht, wie ich ihn vorher verschlafen habe, weil ich hatte schon irgendwie so meinen Fair Share an Horror-Autoren als Teenager gelesen, aber H.P. Lovecraft ist einfach komplett an mir vorbeigegangen und dann irgendwie jetzt so in meinen 30ern habe ich festgestellt, oh, it's a thing. Aber ich habe bisher mich da noch überhaupt nicht reingearbeitet. Sag mir deswegen doch mal, nochmal so in 5 Sätzen ungefähr, was ist denn das Ding von H.P. Lovecraft und was macht das Besondere aus? Warum hat er so eine große Fangemeinde?
Da ist es jetzt umgekehrt, das ist was ich seit frühester Jugend konsumiere und das auch sehr gern. Lovecraft gilt so ein bisschen als Erfinder des Pulp-Horrors, so, ja. Hat viel so auch Kurzgeschichten für Magazine und so ein Kram geschrieben. Und das Häufigste, was in diesen Geschichten vorkommt, und das Faszinierende daran ist eben genau das, was wir hier auch so ein bisschen haben, dass jemand, dass ein Protagonist eine Erkenntnis schaut und rausfindet, dass es riesige, dunkle Machenschaften und böse Wesen und alte Götter gibt, die das Geschick der Welt in der Hand haben oder schlimmstenfalls und so als Randnotiz, als Ameisen am Wegesrand sehen, weißt du? Und dieser Protagonist wird dadurch völlig wahnsinnig und kehrt in die echte Welt zurück und möchte allen sagen, er hat die platonische Höhle verlassen, er ist jetzt klüger und muss das irgendwie aufklären und niemand glaubt ihm und dann wird er noch wahnsinniger und dann geht die ganze Welt den Bach runter, weil die Welt untergehen wird, weil die alten Götter es so vorgesehen haben oder sowas. Weißt du, es geht vor allem um diese Ohnmacht vor dem Unendlichen.
Ja.
Und das ist so ein ganz krasses weiße Männergenre, weil es, glaube ich, sonst niemanden überrascht, nicht selbst Mittelpunkt der Erde zu sein, aber diese narzisstische Kränkung spielt eine Rolle. Und diese Geschichten von Lovecraft, die haben ganz oft keinen dritten Akt. Denn da, wo es am schlimmsten ist und du erkannt hast, dass die Welt untergehen wird und nicht zu retten ist, da hört's auf und die Tagebuchaufzeichnungen brechen ab oder der Protagonist stirbt.
Ja.
Und das ist so das Besondere an dieser Art von Horror. Ja, also abgesehen davon, dass es immer Tentakeln und eklige Wesen gibt, ist der eigentliche Horror ein psychologischer, der sagt, nichts ist wahr, nichts ist wichtig, vor allem nicht du selbst. Das ist, genau.
Und wie findet sich das jetzt hier in The Mouth of Madness wieder?
Ja, das wird jetzt fast spoilern. Es gibt genau solche Szenen, in denen der Protagonist aus dieser Welt rausschaut und merkt, er ist eigentlich verloren. Ich versuche es jetzt wirklich so so gut wie möglich.
Mützen müssen wir nicht, sondern dann sagen wir, ich glaube, wir würden beide eine Hörempfehlung, eine Sehempfehlung für diesen Film aussprechen, oder siehst du das anders? Du
ja, hast definitiv.
Du hast schon gesagt, er gehört zu deinen Lieblingsfilmen. deswegen, jeder, der ihn noch nicht kennt und was gegen Spoiler hat, sollte jetzt bitte ausschalten, und alle anderen dürfen jetzt mit uns in den Spoiler-Part eintauchen. Und dann darfst du jetzt
auch. Das ging
aber schnell. Ja, okay, wir sind jetzt schon eine halbe Stunde drauf. Ich denke, die Leute haben genug gekriegt, die Spoiler nicht leiden können. Ich bin da ja eh der Meinung, Spoiler sind total überbewertet.
Ja, ich finde auch, also eine gute Geschichte kann man auch nochmal konsumieren, wenn man weiß, wie sie ausgeht.
Genau. Und dann sag uns doch mal jetzt dann ein bisschen detaillierter, wie sich das Lovecraftige hier widerspiegelt.
Genau, das ist, da sind wir eigentlich schon im Hauptpunkt der Besprechung, die ich heute vorbringen wollte, oder das, was mich so sehr daran fasziniert. Er schafft es, diesen Horror rüberzubringen in Verknüpfung mit einem anderen Thema, nämlich dieser Metafiktion. Ja. Mhm. Die Ohnmacht vor dem Unendlichen oder dem Unwissbaren entsteht da, wo die Protagonisten merken, das, was sie tun, ist im Grunde niedergeschrieben in einer Geschichte, und sie können da nicht raus. Es ist so ein deterministisches Universum. Mhm. Und das ist ein ganz großes Thema, und du versuchst, deinem eigenen Schicksal zu entfliehen, weißt aber, dass es schon so geschrieben ist. Und dadurch entsteht dieser Horror, der irgendwie ganz wunderbar in das sonstige Lovecraftige Universum passt, mit, ne, es ist von alten Göttern die Rede und so weiter. Und es gibt Tentakel und Kultisten, wie sich das gehört. Und so durch dieses Thema wird es ganz gut, also ist genau die Schnittstelle zwischen diesen Themen, auf der das stattfindet.
Ja, ich glaube auch, das macht so den Reiz aus, weil wenn man nur, ohne jetzt irgendwie H.P. Lovecraft abwerten zu wollen, weil ich ihn halt einfach gar nicht kenne, aber ich kann mir vorstellen, wenn du nur dieses okkulte Wesen aus einer anderen Dimension, sag ich mal, dringend in unsere Welt einhattest, dann könnte das auch ziemlich schnell ins zu übertrieben Schlockige abdrehen oder so. Mhm. Und dadurch, dass es aber immer noch mit diesem, was du eben schön Metafiktion nanntest, vermischt wird, hat der Film so eine echt tolle Balance, die er hält, die irgendwie seinen ganz großen Reiz ausmacht. Worin besteht also, denn die Metafiktion?
Ja, also.
oder sag, was du sagen wolltest.
Gerne Thema Metafiktion. Ich fürchte, dass dann ein zu großer Monolog kommt.
Hau rein. Du bist hier eingeladen, weil ich deine Stimme hören will in unserem Cast.
Danke, ich mag ja das Paradoxe, und du erinnerst dich vielleicht an die Gastfolge, in der wir Archivtöne waren im Adventskalender, wo ich dann sehr lange mich über versucht habe, Zeitreise irgendwie zu erklären und darzulegen. Und so ein bisschen fasziniert mich Metafiktion auf dieselbe Weise. Also grundsätzlich, um es erstmal zu erklären, ist Metafiktion ja nichts anderes, als dass ein fiktionales Werk sich seiner eigenen Fiktionalität bewusst ist. Ne? Mhm. So ganz einfach, Deadpool sagt, zum Glück bin ich ein Comic-Charakter, deswegen kann mir in dieser ausweglosen Situation nichts passieren. Mhm. So, ne?
Ja.
Und so richtig cool und komplex wird es dann zum Beispiel in der unendlichen Geschichte, wo dann beschrieben wird, ein großes rotes Buch mit verschiedenen gedruckten Farben. Und in dem Moment merkst du, wow, was ich hier in der Hand halte, ist ein großes rotes Buch mit verschiedenfarbigem Druck. Mhm. So, ja, also das vorliegende Werk kommt im Werk vor. Und häufig gibt es auch in metafiktionalen Werken so einen Moment, in dem der Protagonist das Buch des Lebens oder was auch immer entdeckt oder das Gefühl hat, jemand schreibt über ihn, findet dann die Aufzeichnung und liest und liest und liest die Geschichte seines eigenen Lebens, bis er an die Stelle kommt, wo er gerade da sitzt und die Geschichte seines eigenen Lebens liest. Weißt du, so dieses sich ein bisschen in den Schwanz beißen, oder ja, der Konflikt mit dem Autor ist auch in der Postmoderne ganz groß. Das ist diese Art von Geschichte, die eine Geschichte übers Geschichten erzählen und über sich selbst ist.
Hm. Ja, das in der unendlichen Geschichte gibt's ja dieses auch zentrale Kapitel, wo dann Michael oder der Autor quasi selbst in der Geschichte erscheint und die Geschichte schreibt, während wir sie lesen. Ja. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ich weiß aber, dass mich damals auch unglaublich fasziniert hat, weil da wirklich dein Hirn verschwurbelt wird an der Stelle.
Und diesen Moment liebe ich total. Das ist immer der geile Moment in so einer Metafiktionsgeschichte, in einer komplexen. Und wenn jetzt das versuchst, auf den Film zu übertragen, ist hier genauso. Mhm. Es gibt sogar den Moment, wo wirklich Sam Neill aus dem Buch raustritt, weißt du? Oder wo er dem Autor persönlich begegnet und der sagt, ich schreibe das hier. Das steht hier, ja? Und dann ist ganz lang die Frage, Sam Neill trägt dieses Manuskript mit sich rum und guckt aber eben nicht rein. Und wahrscheinlich auch, weil er Angst hat, dass er daran liest, wie er gerade das Manuskript liest.
Ja.
Und um jetzt komplett zu spoilern, haben wir auch das Element von das Werk kommt im eigenen Werk vor, weil es ja hier auf einen Film abgestimmt ist und nicht auf ein Buch, kommt dann immer so wieder diese Randnotiz, ja, wir planen eine Verfilmung, ne? Mhm. Und ganz am Ende ist es ja so, dass die Figur von Sam Neill dann diesen Film in einem leeren Kino sieht und der Film ist einfach der vorliegende Film.
Genau.
So, dass es auch auf dich als Zuschauer zurückspiegelt und du nicht mehr weißt, ob der Film jetzt auch diese Auswirkung auf dich hatte und du auch wahnsinnig wirst.
Interessant finde ich da jetzt an dem Ende auch noch, dass Sam Neill geht ja durch so verschiedene Phasen. Er fängt so an als agnostischer Zweifler, wird dann zu einem ganz verschreckten Gläubigen dieser apokalyptischen Welt. Aber das letzte Bild, was wir dann zeigen, ist, wenn er da wenn er da seinen eigenen Film sieht, wie er lachend im Kino sitzt. Warum lacht er da?
Das ist das Lovecraft-Element, habe ich so das Gefühl. Das ist so, weißt du, wir führen es wieder zum Anfang zurück, wo er ja erzählt oder eigentlich erzählen will, warum er jetzt wahnsinnig geworden ist. Mhm. Und das ist ja dann am Ende die beste Bestätigung dafür, dass dieser Film doch Wahnsinn produziert. Und genau dann fürchtest du dich als Zuschauer und denkst, jetzt hat er mich gepackt, ja. Das ist irgendwie ein Horror, den ich noch viel cooler finde, als irgendwie mit Monstern um sich zu schmeißen.
Ja. Ja. Ich finde, das schließt auch ganz schön an, dass ich das Gefühl habe, jetzt besonders, als ich den Film wieder gesehen habe, natürlich, dass der unglaublich 90er ist, dass da die 90er quasi aus dem Film rausschreien.
Aber weil,
du sagtest eben schon, da steckt irgendwie hier die postmoderne das postmoderne Verhältnis von Fiktion und Autor zueinander drinne, was da ganz gerne thematisiert wird. Überhaupt, ja, vielleicht, also ich hatte das Gefühl, so in der Filmkritik wurde so dieser Medien kritische Elemente des Films sehr hoch angerechnet ist. Ich sah es weniger auch, genau wie du es vorhin sagtest, als Medienkritik. Ich würde es eher als eine Geschichte über die Macht des Geschichtenschreibens interpretieren. Oder an einer Stelle habe ich mir noch meine Notizen hier gemacht, es ist eine Art Horrorkonstruktivismus. So quasi, dass wir machen uns unsere Horrorwelt selbst. So eine These scheint mir der Film da schon zu vertreten. Und damit greift er halt ganz, ganz viel voraus, was dann eben in den späten 90ern mit Filmen wie Dark City oder halt vor allem mit der Matrix dann massiv thematisiert wird, wo es dann zwar nicht mehr das Thema Wahnsinn, Fiktion und Horror ist, sondern wo es dann eben in die Science-Fiction-Richtung geht und durch das Computerzeitalter das Anbrechende ist ja dann die Frage ist, was ist Realität auf einer Basis von Simulationen und echter Realität jenseits des Computers? Aber dass das schon quasi die gleiche Art zu denken ist, die auch schon aus diesem Film herausspricht, finde ich ganz augenscheinlich und dadurch voll in den 90ern verortet.
Also völlig, sich selbst zu thematisieren auch, ist in den 90ern sehr hip. Und fernab von diesen ganzen Themen ist auch so optisch und akustisch, ja, es ist 100% diese geile Gitarrenmusik, dann siehst du, wie dieses 90er Jahre.
Ja, wobei da auch die
Cover,
ja. Ja, stimmt, da ist dürfen auch die Synthesizer von Carpenter nicht fehlen. Und was ich sehr schön finde, er hat irgendwie so 2-3 digitale Effekte, aber sonst haben wir da auch wirklich noch einmal richtig schön Carpenters Kunst des handgemachten, plastischen Horrorkinos, wo er da wirklich ganz tief in die Body-Horror-Kiste greift und einen Gummianzug nach den anderen den Leuten anziehen lässt. Besonders zum Schluss, wenn dann ja die Wesen, The Old Ones oder so heißen sie, glaube ich, in diesem Film.
Exakt wie bei Lovecraft.
Wenn sie dann durchbrechen, ist es dann in der Produktion, haben sie es nur genannt, the Wall of Monsters, the Wall of Creatures. Und es war ein großes, eine große Installation quasi, die aus Puppen, aus Animatronik und Gummianzügen bestand. Und sie musste von 30 Leuten gleichzeitig bewegt werden, um quasi dann, die rennen dann John Trent so hinterher, während er aus der Stadt flüchtet. Und
coole Szene.
Ja. Und da mussten halt 30 Leute in Gummianzügen stecken und irgendwelche Hebel drücken und sowas. Und das ist halt schön, dass ihr da im anbrechenden CGI-Zeitalter noch einmal ganz tief in seine plastische Trickkiste gegriffen hat. Das finde ich toll.
Ja, natürlich sieht es heutzutage nicht mehr so 100% echt aus, aber es ist geil. Also ja. Man muss es vielleicht mögen, aber ich sehe es total gern. Habe mich auch über die Szene wieder gefreut.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Von meiner Seite war es das auch schon. Hier Kurzfolge, ich habe mich ausgequatscht. Hast du noch was, was dir ganz doll auf dem Herzen brennt?
Eigentlich nicht. Natürlich findet man immer was zum Kritisieren, aber ich wäre auch sehr zufrieden damit, wenn wir es einfach dabei belassen.
Wenn du das Fass aufmachst oder nicht aufmachen willst, dann muss ich doch da gerade mal reinspringen und sagen so, wenn ich was kritisieren würde, ist, dass es vielleicht schon auch so ein Horror-Potpourri ist. Ich sagte es vorhin schon mal, es gibt ganz viele einzelne Szenen, aus denen Carpenter selbst in den vergangenen Jahren einen ganzen Film gemacht hätte und andere Regisseure auch einen ganzen Film gemacht haben, und er schmeißt sie wirklich alle in einem Film. So, wir haben die Psychiatrie, wir haben irgendwie schon David Lynch-artig anmutende, abstrakte Bilderfolgen von gruseligen Bildern manchmal. Wir haben Thema Amoklauf, Massenhysterie, wir haben Traumsequenzen, wir haben verlassene Städte, wir haben Bilder, die sich bewegen, gruselige Kinder, unheilige Kirchen, wir haben Body-Horror, Monster-Horror, Tentakel, dieses Element, ich komme nicht aus dieser Stadt raus, und Zweifel an der eigenen Identität. Also da stecken so ganz, ganz viele verschiedene Horror-Elemente drin, die einfach alle auch so aus ganz vielen verschiedenen Subgenres zusammengeklaubt sind. Ich persönlich mag das sehr, aber man könnte das natürlich auch negativ auslegen und sagen, ja, er konnte sich nicht so richtig entscheiden, was er jetzt machen wollte, und hat einmal nochmal alles gemacht.
Tja, genau das ist es, was ich nicht sagen wollte. ich musste nämlich echt gerade dran denken, als du über die 90er gesprochen hast, ja. Und das ist so ein bisschen Fluch und Segen, ne? Wenn du es mit dem Ding zum Beispiel vergleichst, das Ding hat eine ganz klare Sprache. Mhm. So, ne? Und hier ist wirklich alles zusammen. Dann gibt es halt diesen komischen Fahrradfahrer und du hast es gerade beschrieben. Ne? Das wirkt ein bisschen komisch und vor allem sehr 90er. Ich mag es auch, aber man muss sich darauf ein, dass es nicht eine klare Linie von Horror, nur ein Monster gibt, sondern sehr viel da vermischt ist.
Nicht ganz so fokussiert, ja, wie vielleicht andere Karten der Filme sind, ja. Magst du Punkte geben? Ich vergebe in diesen Kurzfolgen immer hier auf der Letterboxd-Skala von einem halben bis fünf Sternen und ein Herz, wenn du magst. Musst du aber nicht, ich zwinge dich jetzt in nichts.
Doch gerne. Ich habe die 4,5 von 5 gezogen und würde das auch vertreten. Er war auf meiner Liste der Anwärter für die 5 Sterne. Soweit würde ich jetzt auch nicht raufgehen. Also perfekt ist er wirklich nicht. Mhm. Aber er beeindruckt mich selber total. Es sind, ne, genau die Schnittstelle zu treffen von Metafiktion und Lovecraft-Horror. Ich bin super beeindruckt.
Na, und gibt's ein Herz für ihn? Ich denke schon.
Aber sicher.
Ja. Ich gebe ihm 4 Sterne und ein Herz. Also 4 Sterne ist in meiner Skala schon ein verdammt guter Film. Weiter nach oben, da habe ich so ein paar ganz besondere Schmankerl in meiner Rezeptionsgeschichte eingestuft. Da kommt er nicht ganz so dahin. Aber Spitzenfilm sehe ich sehr, sehr gerne.
Ja, gern auch die ganze Trilogie gucken. Nicht nur das Ding, sondern auch die beiden anderen, lohnt sich.
Ja, dann sag uns nochmal, Jan, zum Abschluss. Dich kann man in Archivtönen hören. Was erwartet uns da demnächst mal so?
Richtig, je nachdem, wann dieses Gespräch hier erscheint, das wir gerade führen, gibt es dann schon unsere Oktoberfolge, in der wir die Challenge hatten, lass mich nachdenken, ein Film, in dem dessen Regisseur selbst mitspielt. Und jetzt nicht Hitchcock-Cameo, sondern eine Hauptrolle. Und da haben wir mit Clint Eastwood und Spike Lee, glaube ich, zwei
Hochkaräter
gefunden.
Ich erinnere mich. Spitzenfilme, Do the Right Thing und hier das Spätfest Unforgiven, genau. Ja, da freue ich mich drauf. Das wird bestimmt wieder eine coole Folge. Schön. Cool. Ich danke dir, dass du hier gewesen bist. Ich hoffe, das wiederholen wir mal. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und hier Werbung für den Film zu machen, so oder so.
Okay, super, danke. Ciao.
Cool. Okay, tschüss.